Grüß Gott und herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, guten Sonntagmorgen. Und herzlich willkommen auf ein Wort zum Sonntag. Für die heutige Ausgabe begrüße ich Philipp Hopf, einen echten Selfmade-Millionär. Er ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden, sondern musste sich diesen Erfolg hart erarbeiten. Der Weg dahin war steil, aber letztendlich gelang dem gebürtigen Stuttgarter als Trader von Edelmetallen und Kryptowährungen der Durchbruch. Bekanntheit erlangte Philipp Hopf durch seinen Podcast Hoss und Hopf, den er mit dem 24-jährigen Kryptomillionär Kiarash Hossainpour veröffentlicht. In den Mainstream-Medien wurde auch dieser Podcast bereits bezichtigt, Verschwörungstheorien und Populismus zu verbreiten. Was an diesen Vorwürfen dran ist und wer Philipp Hopf als Mensch ist, das erfahren Sie heute in dieser Sendung. Herzlich willkommen, lieber Philipp Hopf. Schön, dass Sie sich diese Zeit nehmen, dass Sie extra zu uns gekommen sind.
Danke sehr. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Wir auch. Herr Hopf, allererste Frage in unserer Sendung ist immer Kaffee oder Tee? Was darf es sein?
Da ich schon einen Kaffee getrunken habe, würde ich jetzt gerne den Kräutertee nutzen.
Sehr gerne. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Was trinken Sie oder was frühstücken Sie? Gibt es da regelmäßig Frühstück?
Ich frühstücke gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Das heißt, die erste Mahlzeit gibt es dann?
Unterschiedlich zwischen 12 und 14 Uhr.
Das ist festgelegt.
Nicht festgelegt, aber es ergibt sich so einfach. Das ist,
Bitte schön.
danke sehr.
Sehr gerne.
Ich versuche einfach eine längere Fastenzeit zu haben zwischen meiner letzten Mahlzeit abends und meiner ersten Mahlzeit. Und habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es, was meinen Fokus angeht, einmal das Verdauungssystem, ich meine, Intervallfasten, das sollte ja vielen Leuten bekannt sein, dass es viele Vorteile mit sich bringt. Die mache ich mir auch zu nutzen.
Das ist schlau. Herr Hopf, was hat Sie eigentlich auf Ihren Weg gebracht, auf dem Sie sich jetzt so erfolgreich befinden? Hat das schon in Ihrer Jugend, in Ihrer Kindheit begonnen? Sie bezeichnen sich ja selber als Problemkind, das Sie früher waren. Ich glaube, Sie waren nicht gerne in der Schule. Wollen Sie unseren Zuschauern darüber mal erzählen, bitte?
Also mit Sicherheit hat, ich bin die Summe meiner Gedanken und meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Und insofern hat alles einen Einfluss gehabt. Ich würde definitiv sagen, dass ich ein Problemkind in der klassischen Definition gewesen bin. Ich habe viele Schulwechsel gehabt. Teilweise bin ich freiwillig gegangen, teilweise musste ich gehen. Meine Eltern haben sich vor langer Zeit scheiden lassen, da haben wir noch in Österreich gelebt. Also ich habe auch eine recht lange österreichische Vergangenheit. Ich bin in Wien, in Hitzing zur Grundschule gegangen. Habe sehr schöne Erinnerungen daran. Ich habe teilweise auch in der Steiermark gelebt, in Gusswerk, das ist neben Mariazell. Auch eine wunderschöne Zeit, wo ich viel geangelt habe und in der Natur draußen war. Das ist auch heute noch meine große Leidenschaft. Ich bin Angler. Und irgendwann kam ich dann nach der Scheidung meiner Eltern zurück nach Stuttgart und das hat wahrscheinlich dann auch vieles mit mir gemacht und dann kam eben immer wieder Schulwechsel, wie gesagt, das lag dann auch an meinem Zutun, die ich machen musste und ich habe dreimal die 11. Klasse wiederholt. Man darf ja eigentlich eine Klassenstufe nur zweimal wiederholen und ich hatte eine Oberschulamt-Sonderlizenz bekommen, weil ich argumentiert hatte, ich war auf der internationalen Schule, dass ich jetzt wechsle weg davon und aufs Gymnasium und dann hat man mich nochmal die 11. Klasse ein drittes Mal machen lassen und ich glaube nach 4 oder 5 Monaten haben sie mich auch darunter geschmissen, weil ich gewisse Konflikte dann nicht mehr mit Worten geregelt habe und dann musste ich gehen und dann habe ich auf dem Bau gearbeitet und ich habe in der Gastronomie gearbeitet, in Bars, Restaurant und im Endeffekt auch die Erfahrung gesammelt, was ich nicht machen möchte. Ja? Was denke ich ganz wichtig ist auch. Ich habe gemerkt, das ist den Lebensweg, den ich bis dahin gegangen bin, ist nicht etwas, dass ich so mein Leben weiterführen möchte. Und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg meine Fachhochschulreife nachgeholt. Das erste Mal eigentlich, dass ich dann erfolgreich war in meiner Schulzeit, weil ich den Wunsch und Wille auch dann hatte, einen anderen Weg zu gehen und nicht ja, gegen mich selbst anzukämpfen. Und irgendwann ging das dann seinen Weg und dann habe ich ein anderes Mindset, eine andere Einstellung bekommen, habe andere Bücher gelesen, habe angefangen, meine Ziele aufzuschreiben, meine Glaubenssätze mir vorzulesen, habe mich sehr stark beschäftigt damit, wie ich mich selbst in eine Lage bringen kann, andere Ergebnisse zu bekommen, mir selbst, wenn man so möchte, mein erträumtes Leben zu schaffen. Und heute sitzen wir hier.
Das heißt, Sie sind ein lebendes Beispiel dafür, dass der eigene Antrieb eigentlich das Wesentliche ist für Erfolg und für Träume, die man sich selber erfüllen kann.
Ich würde sagen, ja, definitiv. Das ist auch etwas, das ich versuche, Menschen mitzugeben, die oftmals nicht verstehen, dass die Worte, die sie aussprechen, zu ihrer Realität werden. Ja. Und die Menschen wundern sich, warum sie sich in solchen Situationen befinden, aber sie haben sich diese Situation selbst hervorgeschaffen. Ja. Und so wie man denkt, so lebt man auch. Ja. Und Gedanken werden zur Realität. Und wenn ich natürlich eine sehr niedere Meinung von mir selber habe, wenn ich negative Glaubenssätze unbewusst die ganze Zeit wiederhole, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin ein Idiot, das ist nicht möglich, ja, dann, Henry Ford hat das einmal gesagt, ob du glaubst, dass du es kannst oder glaubst, dass du es nicht kannst, du hast immer recht, weil wir selber entscheiden, was wir können und was nicht. Ja. Wir sind selber die eigene Grenze, die wir uns in unserem Leben setzen. Und wo ich mich mit diesen Konzepten näher auseinandergesetzt habe und das dann einfach mal gemacht habe, einfach mal machen und gemerkt habe, ich blicke heute, seit 14 Jahren führe ich meine Bücher, in denen meine Affirmationen, meine Glaubenssätze drin stehen. Und das ist mein Leben heute. Also ich habe die Dinge, die ich mir damals als Ziel gesetzt habe, habe ich schon längst erreicht und noch viel weiter. Aber das ist eine Reaffirmation. Also es hat sich reaffirmiert. Ich habe gemerkt, es wird zur Wahrheit. Und somit wurde der Glaube daran stärker. Und ich würde sagen, dazu in der Lage, heute so ziemlich jedes Ziel, das ich mir setze, mit absoluter Präzision zu erreichen.
Wow. Ich glaube nämlich, diese Frage wollte ich Ihnen nämlich sowieso im Laufe der Sendung noch stellen. Die haben Sie jetzt gerade schon beinahe zur Gänze beantwortet. Ich glaube nämlich, dass Sie wirklich eine Inspiration für sehr viele Menschen sind, egal ob jung oder alt. Und genau das hätte ich sich jetzt gefragt. Was würden Sie diesen Leuten raten, wie sie ihren Träumen näher kommen? Denn wir kennen das alle. Es gibt unheimlich viele Menschen, auch in jedem Alter, die sich sehr gerne freiwillig in die Opferrolle begeben. Die sagen, ja, ich habe ja so eine schwere Kindheit gehabt oder die Scheidung meiner Eltern. Ja, natürlich kann das ein Antrieb sein, wie es auch bei Ihnen war. Aber was meinen Sie, woran liegt es dann, dass sich an einer gewissen Kreuzung dann doch die Wege, also der eine entscheidet für in der Opferrolle bleiben und der andere sagt, so, ich nehme das jetzt in die Hand. Wird man so geboren oder kann man das erlernen?
Jeder kann es erlernen, 100%. Nur wenn ich mich selber in die Opferrolle bringe, dann bin ich ein Opfer. Ja? Und das ist an sich, die Mechanismen des Lebens sind viel einfacher, als wir denken. Und es gibt ganz einfache Möglichkeiten, sofort seinen Zustand und die aktuelle Realität zu verbessern, sofort. Nur die meisten Menschen wollen nicht. Das können sie sich zwar selbst nicht zugeben, aber bei uns im Schwäbischen gibt es den Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja? Und irgendwie fühlen sie sich doch wohl in ihrer Rolle. Also auch wenn es vielleicht miserabel ist, irgendwas gefällt ihnen daran, keine Veränderung hervorzurufen. Und was ich Leuten mitgeben könnte, ist grundsätzlich, macht das, wovor ihr Angst habt. Die Leute wollen nicht in die unangenehme Situation kommen. Sie sprechen etwas nicht an. Es ist unangenehm. Nee, lieber ist es die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, aber ich spreche es nicht an. Sie wollen nicht Veränderung, weil es bedeutet erstmal Schmerz. Wenn ich es mir selber, wie soll ich sagen, zu meinem Fetisch mache, in den Schmerz reinzugehen, dahin zu gehen, wenn ich jetzt Angst habe, diese Person da drüben anzusprechen, dann sage ich mir, und genau deswegen mache ich es jetzt. Ja. Ich habe Angst, diese Aufgabe zu machen, nee, vielleicht scheitere ich und genau deswegen mache ich es jetzt. So kann man immensen Wachstum seines Charakters und seines Lebens erfahren in kurzer Zeit.
Die berühmte Komfortzone verlassen, Herr Hopf. Das ist, glaube ich, das Zauberwort, ja. Ja, der Zauberspruch. Was motiviert Sie, jeden Tag aufzustehen, weiterzumachen? Woraus schöpft Philipp Hopf seine Kraft?
Das hat sich über die Jahre geändert. Am Anfang war es wirklich eine, wenn man so möchte, negativer Grundgedanke, und zwar die Angst vor Armut. Das ist etwas gewesen. Wir hatten ganz am Anfang unserer Firmengründung, hatten wir auch Zeiten, wo es sehr, sehr knapp war, wo das Geld sehr knapp war. Wir haben am Anfang sehr gut spekuliert, und dann kam Ende 2011, 2012 eine sehr harte Bärenmarktphase am Goldmarkt. Da haben wir sehr viel Geld verloren. Und da hatte ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war so prägend für meinen Bruder, meine Mutter und ich, dass ich gedacht habe, mein Bruder und ich, wir wären arbeitslos, Sozialhilfeempfänger, meine Mutter muss putzen gehen. Das hat sich so eingebrannt damals, dass wir gesagt haben, wir wollen nie wieder in so eine Phase reinkommen, wo wir uns exponieren, ja, wo es einen externen Faktor gibt, dass es bei uns zusammenbricht. Und das hat mich dann geprägt, und das ist auch der Grund, warum unsere Firma so extrem solide dasteht. Das heißt, es gibt ja viele Jungunternehmer, die verdienen ein bisschen Geld, und dann muss erstmal der Porsche her oder irgendein Statussymbol, weil sie müssen anderen Leuten zeigen, dass sie jemand sind. Ja. Hatte jeder schon diese Phase, ohne Frage. Aber durch diese prägende Erfahrung, die ich damals gemacht habe, haben wir uns immer gesagt, ich will lieber wie Dagobert Duck meinen Safe voll mit Geld haben. Also wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann kann ich ja mal nachts gut schlafen, anstatt ich fahre 5 teure Autos, um anderen Leuten darstellen zu können, dass ich es habe. Ja. Und deswegen, wir haben uns dann seitdem grundsolide aufgestellt. Wenn wir Nachzahlungen bei der Steuer haben, die können wir aus der Portokasse zahlen. Ja. Weil wir gesagt haben, nie wieder kommen wir in diese Situation rein, dass wir Angst haben müssen, wie es weitergeht. Und deswegen kann auch eine negative Situation, oder ich würde sagen gerade negative Situation, wenn ich sie richtig nutze und daraus lerne, immensen Vorteil bringen für mein zukünftiges Leben.
Mhm. Herr Hopf, Sie sind verheiratet. Mit welchen 3 Worten würde ich Sie jetzt anrufen, spontan, würde Ihre Frau Sie beschreiben?
Schwierig wahrscheinlich eines. Ich würde es anders sagen. Also ich formuliere die Frage um. Ohne meine Frau im Hintergrund wäre ich wahrscheinlich auf der Straße. Ja. Es ist also nicht so, es gibt ja Männer, die sagen, der ganze Erfolg beruht auf mich selbst. Ja. Ich habe das alles geschaffen. Ja. Bei mir ist es wirklich so, ohne mein Umfeld wäre ich nichts. Und ich sage das nicht irgendwie, um jetzt anderen Leuten hier ein Kompliment zu geben, sondern weil es faktisch einfach so ist. Ich bin nur in der Lage, das, was ich kann, mein Talent so auszuführen, weil ich Partner habe, die andere Bereiche übernehmen in der Analyse. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein Marketinggesicht, ja? Und ich bin der Kopf und das Bild der Firma, aber es gibt unglaublich wichtige Leute im Hintergrund, ohne die ich nicht mal 10 Kilometer entfernt wäre, wo ich jetzt heute bin. Und meine Frau, die mir da komplett den Rücken frei hält und die mich auch immer wieder in die Spur bringt, weil ich einfach ein sehr extremer Mensch bin. Ohne die wäre ich, ja, das wär, ich würde nicht hier sitzen. Ja.
Schön. Kinder haben Sie noch keine,
doch,
oder?
Ich hab doch, ich habe einen 9-jährigen Sohn, Entschuldigung, einen 9-monatigen Sohn, den ich heute Morgen schon sehen durfte über Kamera. Ganz liebes Kind und zum ersten Mal Vater geworden und sehr lange gewartet. Ich bin mit 39 erst Vater geworden, weil ich immer Angst davor hatte. Das war auch immer so eine Sache. Ich habe gesagt, wie soll ein Kind ein anderes Kind aufziehen? Weil ich bis vor ein paar Jahren, ich würde sagen, bis mit Mitte 30 war ich noch nicht erwachsen. Ja. Mhm. Und jetzt ist es die absolut schönste Sache. Also ich habe immer gelacht, wenn andere Väter da erzählt haben davon und so. Und dann dachte ich mir immer, Gott, lasst mich in Ruhe mit eurem Gerede hier. Und Kinderbilder rausgeholt haben, es war mir ein Grauen. Ich habe ihm gesagt, so ein Vater will ich nicht sein. Das Kind schläft in der Mitte vom Bett. Oh mein Gott, die haben ja keine Ehe mehr. Unser Kind schläft in der Mitte des Betts, weil ich es selber reinhole. Ja. Also, und ich bin super glücklich damit. Also auch hier, oftmals erkennt man eine Situation wirklich erst, man kann sie nicht beschreiben, wenn es soweit ist. Alles andere ist mit Worten vorher nicht zu beschreiben.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Diese Erfahrung habe ich und sicher sehr, sehr viele andere Menschen auch gemacht. Und letztendlich Kinder zu haben, ist wirklich, es ist eins der allerletzten wirklichen Wunder unserer Zeit, so ein Kind auf die Welt zu bekommen und es groß werden zu sehen, zu begleiten.
Ja.
Bleiben wir ganz kurz noch mit einer Frage bei diesem Thema, weil es ja wirklich sehr, sehr bedeutendes in unserem Leben ist. Was wünschen Sie sich für Ihren Sohn, für die Zukunft?
Ich denke, in der heutigen Zeit wünsche ich mir natürlich für meinen Sohn, dass er glücklich wird. Das ist sowieso ohne Frage. Aber ich wünsche ihm Widerstandsfähigkeit, Stärke und Durchsetzungsfähigkeit. Die ist meiner Meinung nach wichtiger als je zuvor, weil wir nicht mehr in einem Wohlfühlklima leben. Hier, also in Deutschland sowieso nicht. Aber insgesamt in Europa, die Zeiten werden härter. Das haben die meisten Leute schon gemerkt. Es ist keine Bitte- und Danke-Gesellschaft mehr, sondern wenn wir uns den Schulalltag anschauen, viele Kinder, die jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, wo die Eltern sagen, okay, ich schaue, dass es auf eine Privatschule geht, sondern vielleicht irgendwo in einer großen Stadt, wo noch 2 oder 3 deutsche Kinder im Schulunterricht sind und wo der Ton rauer ist, und das tue ich noch sehr sanft so erklären, wer da nicht in der Lage ist, sich durchzusetzen und widerstandsfähig zu sein, der wird durch den Fleischwolf gedreht. Ja, und es ist einfach die Realität, die wir uns selbst so geschaffen haben. Und das sehe ich auch als eine meiner Aufgaben. Neben dem, dass er natürlich respektvoll sein soll, das ist überhaupt gar keine Frage. Das haben vielleicht Leute das Bild im Kopf, dass ich mir einen John Rambo hochziehen möchte, überhaupt nicht. Aber neben dem respektvollen Umgang mit anderen Menschen muss er in der Lage sein, seine Interessen durchzusetzen, sonst werden sich andere Leute über ihn stellen und die Interessen durchziehen, weil es halt einfach gerade im jugendlichen Alter, wir kennen das ja alle, da sind die nicht zimperlich. Ja. Und das wünsche ich mir für ihn. Mhm.
Was halten Sie von den neuen Schulformen, die jetzt im Entstehen sind? Von diesen wirklich ganz anderen Konzepten, wo wieder Empathie gelehrt wird, wo Praktisches fürs Leben gelehrt wird, ob das jetzt Hausnummer Ackerbau ist oder Pflanzenkunde oder Kochen oder Handarbeiten oder einfach Dinge, die man wirklich fürs Leben braucht.
Also die angesprochenen Dinge finde ich hervorragend. Ich meine, ich habe mich erst mit einem Wissenschaftler unterhalten, der sagte, wie immens wichtig es in Zukunft wird, dass sich Menschen noch mit Ackerbau beschäftigen, wie man Kartoffeln anpflanzt, eine gewisse Verbindung zur Natur zu haben. Alles Dinge, die verlernt worden sind, die Jugendlichen heute, um so einfach darzustellen, die sitzen vor ihrem Smartphone und wissen vielleicht noch, wie sie sich eine Flasche Cola aufmachen, aber nicht mehr, was für Kräuter sie theoretisch zu sich nehmen können und was ein Pilz ist, der vielleicht essbar ist. Ja, jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber wenn ich mich daran erinnere, meine Mutter noch, was sie für ein Wissen hat und die Großeltern sowieso, die konnten in den Wald gehen und sind mit einem Korb von Nahrungsmitteln wieder nach Hause gekommen. Ja, und jetzt überlegen wir uns mal, wie weit wir davon entfernt sind in der breiten Masse. Deswegen finde ich das gute Schulkonzepte. Es gibt aber natürlich auch andere Schulkonzepte, die ich nicht gut finde. ich denke, das sehen die meisten Leute so. Halte weniger als nichts von Masturbationsräumen in Kindergärten oder von Gender Studies oder einem 7-jährigen oder 8-jährigen Kind, das sowieso in einer Phase ist, wo es sich findet und damit sehr, sehr verletzlich und angreifbar. ihm einzureden, es sei vielleicht doch was ganz anderes und es gibt kein Männlein und Weiblein mehr. Nein, es gibt 72 unterschiedliche Fabelwesen, Geschlechter und Dinge, die, selbst wenn man es mir 5 Minuten erklärt, ich noch nicht mal durchblicke. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also es gibt auch hier 2 Wege. Es gibt der Teil der Gesellschaft, den ich als grundgebildet bezeichnen würde, der sich wieder rückbesinnt auf alte, ich weiß gar nicht, ob das konservative Werte sind, sondern einfach nur alte Werte, unsere Kultur eigentlich. Mhm. Und dann gibt es die, die sich damit beschäftigen, ob es sinnvoll ist, dass ein 8-jähriges Kind Hormonblocker nimmt, um sich selbst zu sterilisieren. Wir hatten das ja jetzt erst, Elon Musk hat vor ein paar Tagen ein Interview gehalten und gesagt, warum er sich als größten Bekämpfer der Woke-Ideologie sieht, weil eines seiner Kinder, wie er meinte, ihm wurde eingeredet, dass das normal sei mit, ich glaube, 7 oder 8, dass eines seiner Kinder, eigentlich ein Junge, denkt, er sei ein Mädchen und er hätte das dann, weil er sich da hat reinreden lassen, sogar unterstützt. Und dieses Kind, sagt er, ist heute quasi tot. Ja.
Richtig.
Sowas möchte ich nicht in meiner Nähe haben.
Jetzt sieht man aber, dass das eben selbst einem Sohn von Elon Musk passieren kann.
Absolut richtig.
Bei all seinen Möglichkeiten, die er hat, um so etwas zu verhindern. Was glauben Sie, wie werden Sie und Ihre Frau, Sie haben noch ein paar Jahre bis dahin, aber was, wie werden Sie Ihr Kind schützen vor diesem Woken-Wahnsinn?
Ich werde nicht an einem Ort sein, an dem so etwas eine gelebte Kultur ist. Ganz einfach. Gelegenheit macht Diebe. Mhm. Wenn ich also Alkoholiker bin, dann sollte ich mich nicht neben eine vollbesetzte Bar setzen. Ja. Mhm. Und wenn ich weiß, es ist irgendwo sehr kriminell oder eine große Schere zwischen Arm und Reich, dann sollte ich nicht mit einer goldenen Rolex irgendwo sitzen oder mein Ferrari offen stehen haben, ja? Weil diese Gelegenheit schafft die Gefahr. Und wenn ich weiß, dass in gewissen Gegenden, Großstädten, in Berlin zum Beispiel, Ideologien teilweise vorherrschend sind, die ich als absolut geisteskrank und satanisch beschreibe, ich denke, das kann man genauso sagen, dann sollte ich mich dort nicht aufhalten. Ganz einfach. Also werde ich, und das wird es immer geben, Bereiche, Länder, auch im deutschsprachigen Raum, es gibt ja hier auch noch die Österreicher und es gibt auch noch die Schweiz, die in gewissen Teilen sehr einfach die Werte noch vor 20 Jahren lebt und nicht das, was jetzt rein indoktriniert wird. Und dort werden sich viele Leute finden, und aber auch in anderen Ländern, in anderen Kulturen, die eine ähnliche Ideologie und Vorstellung vom Leben haben. Und dem schließe ich mich an. Und deswegen gibt es immer Möglichkeiten, da
natürlich
auch auszuweichen.
Natürlich. Ja. Es ist nur, wenn man einfach diesen Vorsprung hat im Wissen, dann kann man den Weg für seine Kinder schon auch ein bisschen.
Und wenn man will. Ja.
Natürlich.
Das ist eine Frage des Wollens. Wenn ich das sehe, dass teilweise wie Eltern, da gibt es Videos, Eltern sitzen versteinert da, völlig geschockt, und irgendein Transwesen, das sich auszieht, tanzt vor, keine Ahnung, 7-jährigen Kindern.
Mhm, mit Spagat.
Das schaue ich mir keine 3 Sekunden an. Ja, genau. Der tanzt da nicht mehr, wenn ich dann im gleichen Raum bin.
Der tanzt nie wieder.
So ist es. Und deswegen, wie schwach und verblödet sind diese Menschen, trotz versteinert da zu sitzen, aber nichts zu machen. Ja, das ist die Wehrhaftigkeit, da sind wir, die diesen Leuten abtrainiert wurde, aber die sie sich selbst haben auch abtrainieren lassen. Ja. Und wenn ich das natürlich habe, dann bin ich ein Opfer und dann werde ich wie eines behandelt.
Wir sind in Trance und unter Hypnose.
Absolut.
So kann man das sagen. Apropos Trance und Hypnose, in welchem Alter wird Ihr Söhnchen zum allerersten Mal ein Handy oder ein iPad in der Hand halten?
Wann das sein wird, das weiß ich nicht. Wann ich möchte, dass es ist, nicht vor 14 Jahren.
Perfekt, perfekt. Und weil Sie es vorhin erwähnt haben, die fetten Autos, E-Auto oder Verbrenner, Herr Hopf?
Ich fahre Verbrenner. Aber das muss, auch hier muss jeder selbst wissen.
Ja.
Bilden wir uns bitte nicht ein, dass das der Umwelt zuträglicher ist. Denn wer sich nur ein bisschen auskennt mit den Batterien, Lithium und so weiter, damit so ein Fahrzeug überhaupt so dasteht, ist das für die Umwelt davor deutlich schädlicher als ein Verbrenner. Deswegen. Aber das muss jeder selbst wissen. Wie gesagt, ich stehe sehr auf Zuverlässigkeit. Das ist eines meiner wichtigsten Attribute auch, die ich um mich herum haben möchte. Ich suche zuverlässige Leute um mich herum. Ich arbeite mit zuverlässigen Leuten zusammen. Ich versuche selber zuverlässig zu sein. Und Zuverlässigkeit und Elektrofahrzeug meint, passt, glaube ich, nicht in einen Raum rein.
Ja, ja, und dann geht es auch noch um die Entsorgung und so weiter. Mhm. Ne? Herr Hopf, Sie wurden wegen Ihrer klaren Worte in Ihren Podcasts als Rechtspopulist und Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Was macht das mit Ihnen?
Ist mir eigentlich jetzt ziemlich egal. Ganz am Anfang, wo ich jungfräulich war in dieser Situation und so die ersten von den großen Mainstream-Printmedien, Zeit, Stern, Spiegel, Fokus, Welt, die haben ja alle geschrieben. So die in der ersten Woche, in den ersten 10 Tagen war das so, da liest man sich das alles noch durch und regt sich darüber auf, wie können die sowas behaupten. Es war das Schweizer Magazin Watson, das sprach zum Beispiel von Nazi-Sprech.
Ah, ja.
Dann habe ich gesagt, was genau ist Nazi? Also wo spreche ich oder mein Podcast-Partner wie ein Nazi? Wo, was? Ja. Mhm. Da wurden natürlich nie Beispiele genannt, ja, sondern immer nur ein Diffamierungsbegriff in den Raum reingestellt, der eben einen gewissen Zerstörungsgrad anrichten soll, der Leute schockieren soll, ohne zu belegen, um was es denn eigentlich geht. Mhm. Aber das ist wieder die Erfahrung. Ich hatte das total falsch eingeschätzt. Ich dachte, es würde unsere Firma schaden. Kunden würden anrufen und sagen, oh Gott, das ist mir zu viel, ich kündige. Es ist exakt das Gegenteil gewesen. Wir haben tausende neue Kunden bekommen, die gesagt haben, so bin ich überhaupt erst auf euch aufmerksam geworden. Und man hat auch gesehen, den absoluten Verdruss dieser Medien gegenüber. Die Leute sagen, wenn die Medien mir sagen, ihr seid rechtsradikal, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Und dann schaue ich mir das selber an und mache mir einen eigenen Eindruck. Und die Leute haben sich einen eigenen Eindruck gemacht. Ich werde von so vielen Migranten auch auf der Straße angesprochen. Und ich meine zu behaupten, wenn ich ein Rechtsradikaler oder ein Rechtsextremist wäre, dann wäre das nicht der Fall. Ja, dann würden die sich von mir abwenden. Deswegen heute nach der ganzen Erfahrung, es hat uns einen immensen Vorteil gebracht, weil das kostenlose Werbung war, das war nicht schön. Ja, ich würde mir wünschen, würden mehr lobende Worte geschrieben werden. Aber ich bin mir auch bewusst, dass die Mainstream-Medien einen Auftrag zu erfüllen haben und das ist einer, der von staatlicher Seite ausgeht. Und deswegen, die können nicht anders.
Ja. Denn eigentlich hätten all diese Medien ja auch den Auftrag, korrekt und etwas ausführlicher über die RKI-Files zu berichten.
Zum Beispiel.
Spätestens seit jetzt alles entschwärzt veröffentlicht wurde, wissen Menschen wie Sie und ich, dass wir Verschwörungstheoretiker recht hatten.
Ja, also das wussten wir vorher, denke ich schon. Ne? Nur die anderen wussten es noch nicht.
Wie geht's Ihnen mit diesem Thema RKI-Files, Herr Hopf?
Das ganze Thema Pandemie ist eines, das hat mich früher sehr emotional mitgenommen, während dieser Zeit, wo wir da drin gesteckt sind. Ich denke, egal ob geimpft oder ungeimpft, ist für jeden eine schwere Zeit gewesen. Nur die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist eine, mit der ich heute sehr gut schlafen kann. Die Entscheidung, die Leute getroffen haben, die gemeint haben, sie folgen dem staatlichen Ruf, der ist ja nur an unsere Gesundheit interessiert. Ich glaube, mit der können viele Leute heute nicht leben, wenn sie noch leben. Aber deswegen, wie gesagt, jeder muss selbst, alles im Leben hat Konsequenzen. Ja. Das war auch bei mir in der Firma so. Ich habe niemandem vorgeschrieben, wie das ja von vielen Leuten gemacht wurde, ihr müsst euch impfen lassen oder so. Nein, jeder macht das, was er oder sie für richtig hält. Aber die Leute müssen leben mit den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen. Und ich kann mit meiner sehr gut leben. Ich weiß aber, dass andere Leute mit ihrer heute nicht mehr leben können und die sagen mir, das ist die dummste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, weil einfach, ja, das geht jetzt viel zu tief rein. Kommen wir zu den RKI-Files. Ja, wer wundert sich? Also ich mich nicht. Das war vorher alles schon klar. Von Tag 1, ob es die Nebenwirkungen sind, ob es der staatliche Vorgang ist, ob es das Wissen um die Dinge, die wir gesagt haben, die der Staat auch wusste, ja, aber als Lüge bezeichnet hat. Also wir wussten es, die wussten es und die haben gesagt, das ist alles eine Lüge. Und jetzt wissen wir, dass das alles eine Lüge war. Aber viele Leute wollen es gar nicht mehr wissen. Und der Staat sagt selber, wo ist der Skandal? Ja, wo ist denn der Skandal? Ja, also der Skandal ist, dass ihr Leute fertig gemacht habt, Familien auseinandergerissen, ja. Viele Menschen sich von ihren Familienmitgliedern in Altenheimen nicht mehr verabschieden konnten. Das ist eine unsagbare Schande. Und das ist ein riesiger Skandal. Und wir könnten noch viel tiefer reingehen. Ich würde teilweise von vorsätzlichem Mord sprechen. Ja, weil wenn ich weiß, dass Dinge eine Gefahr sind und ich schaue bewusst weg, dann bin ich Mittäter. Ich bin faktisch Mittäter, ja, weil sie wussten es, sie haben es trotzdem zugelassen und sie haben darauf gedrängt, dass Kinder geimpft werden. Und wir wussten damals auch schon, dass es Kinder überhaupt keine gefährdete Gruppe waren. Überhaupt nicht.
Zum Beispiel.
Wir wussten 100%, Kinder waren keine gefährdete Gruppe. Und trotzdem gab es Leute, die gesagt haben, nein, 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 die müssen alle geimpft werden. So, und viele von denen haben große Probleme heute. Also ist das eine vorsätzliche Handlung gewesen. Ob ich glaube, dass da jetzt was passiert? In Italien wahrscheinlich ja, in Spanien, in Frankreich wahrscheinlich ja und in den USA auch, wo viel offener darüber gesprochen wird. Als Beispiel jetzt nur die Secret Service-Direktorin Cheadle, die jetzt zurückgetreten ist, wer sich das angeschaut hat, wie die im Kreuzverhör war, die haben diese Frau zerrissen. Sowas gibt's nicht in Deutschland. Das wäre so, wie wenn der ja. größte Corona-Kritiker sich den Lauterbach jetzt 1,5 Stunden im Kreuzfeuer vornehmen könnte und er müsste jede Frage beantworten und es würde alles im Fernsehen übertragen werden. Gibt's nicht. Wir wüssten alle, was dann passieren würde. Der Mann würde in seine Einzelteile zerfallen. In den USA, wo wir immer sagen, das ist ja ein Zwei-Parteien-System, das ist viel undemokratischer. Nein, 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 es ist viel demokratischer.
Absolut.
Weil es zwei unterschiedliche, grundunterschiedliche Meinungen gibt. Genau. Und nachher gewinnt das bessere Argument. Ja. So.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sie meinen, es wird dementsprechend auch in unserem Raum hier niemals eine wirkliche Aufarbeitung bzw. Konsequenzen für diese Menschen geben, die das alles angerichtet haben?
Ich weiß nicht, ob es niemals so ist, aber ich weiß, dass in der aktuellen Politik überhaupt kein Interesse daran besteht, und das kann ich auch nachvollziehen, warum, irgendetwas aufzuarbeiten, so wie es ja auch keine Rücktritte mehr gibt. Mhm. Ja, diese gesamte Regierung hätte schon 2 Dutzend Mal zurücktreten müssen. Verschiedenste Gründe, ob da können wir vom Ahrtal-Überschwemmung damals, wie viele Leute gestorben sind, was nicht gemacht wurde, nicht gewarnt wurde, die massiv gestiegene Kriminalität, jeden Tag sterben Menschen, Frauen werden geschändet, Menschen werden abgestochen, jedes Mal. Und wir wissen, warum das so ist, weil diese Leute weggeschaut haben und jeden diffamiert haben, der sich dagegen gestellt hat, weil es eine grenzenlose, unkontrollierte Einwanderung gab. Das sind 100-fach Gründe, warum die alle zurücktreten müssten. Deindustrialisierung unserer Wirtschaft.
Ja.
Stiel geht, Miele geht. Wir könnten größte Industriegasehersteller Linde geht. BASF schließt Werke jetzt in Ludwigshafen. Das ist das größte Chemiewerk der Welt mit über 10 Quadratkilometer Größe. Investieren 10 Milliarden in China. Ja, all diese Dinge sind verhinderbar gewesen. Also auch dafür müssten die alle schon zum 10. Mal zurücktreten und es passiert gar nichts. Hm. Deswegen glaube ich, dass es großartige Konsequenzen geben wird. Nicht solange diese Regierung noch an der Macht ist.
Ja. Apropos Regierung, Innenministerin Faeser hat ja das Kompaktmagazin quasi über Nacht verboten, weil es aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgetreten wäre. Glauben Sie, dass auch Ihr Podcast beispielsweise in irgendeiner Weise in Gefahr ist, also auf Faesers Verbotsliste zu kommen?
Das kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Ich baue es mal so auf. Kompakt ist natürlich sehr aggressiv vorgegangen. Ja? Wenn ich mir die Cover anschaue und so, das ist ein tiefer drückender Dorn gewesen für die Leute, welche sich dort wiedergefunden haben. Und das war ja auch beispielsweise eine Feser. Und es sind, diese wurden als faschistisch bezeichnet. Ich finde das immer interessant, dass der Vorwurf, den kompakt gemacht wurde, das ist ja nicht etwa wie der Stürmer gewesen oder so, die das glorifiziert haben. Nein, im Gegenteil. Sie haben die Leute als Faschisten bezeichnet, die denen sie vorwerfen, eben nicht die Demokratie zu fördern, sondern gegen die Demokratie zu sein. Und das, denke ich, hat sehr viele Leute in der Politik massiv gestört. Ein Herr Elsässer ist nicht zimperlich in seiner Aussprache und ich bin, und diese Leute sind natürlich auch, sagen wir mal, eher im stramm rechten Bereich anzuziehen. Aber rechts wie links ist eine in Deutschland vollkommen legale und zu akzeptierende Meinung. Ja? Auch wenn wir immer versuchen, klarzumachen, dass alle Facetten des linken Spektrums bis zum Extremsten zu tolerieren und akzeptieren sind. Und alles, was ein Zentimeter zu rechts ist als das Akzeptable, als der kleine Korridor, den wir freilassen, das muss bekämpft werden. Und das ist halt einfach auch juristisch falsch. Und ich würde in meinem Verständnis, in meinem Logikverständnis, sollte dieses Magazin schon Verurteilungen in der Vergangenheit haben, die sich gehäuft hätten, zum Beispiel wegen Antisemitismus oder wegen, keine Ahnung, staatshetzerischen Dingen, gewaltverherrlichend oder so, dann könnte ich nachvollziehen, dass die gesagt haben, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also wir haben Verurteilung, Verurteilung, Verurteilung. Aber Fakt ist ja, in 14 Jahren gab es nicht eine einzige. Also auf Basis was genau? Lasst ihr ein Magazin jetzt und schränkt damit die Pressefreiheit ein, was ja von vielen Top-Juristen, beispielsweise ein Joachim Steinhöfel, wahrscheinlich der Medienanwalt in Deutschland, der alles ist, außer im rechten Lager zu verordnen, der ganz klar sagt, das ist eine massive Beschneidung der Presse- und Meinungsfreiheit und das ist eine Gefahr für die Demokratie. Also es sind die Leute, die uns davor warnen, dass die Demokratie in Gefahr ist, die selbst am meisten Angst vor der Demokratie haben. Denn wenn ich ein Magazin verbieten lasse, dann ist es nicht so, dass ich Angst habe, dass die Demokratie abgeschafft wird, sondern ich habe Angst vor der Demokratie. Ja? Diese Leute haben Angst vor der Demokratie. Denn demokratisch wäre es, wenn ich aus dem Meinungsspektrum alles mir anhören kann. Ich kann mir die linke Meinung anhören und ich kann mir auch eine sehr rechte Meinung anhören. Und dann bilde ich mir daraus meine Meinung auf Basis der Argumente. Und hier wird aber aus diesem Spektrum wird jetzt verboten, was das erste Mal ist in Deutschland, ja, seit welcher Zeit nochmal? Ja. So, also wem ahmen die jetzt hier nach? Und das sollte jedem Menschen völlig egal, was er von einem Herrn Elsässer oder von Kompakt hält, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sollte jedem aufhorchen lassen, wenn man nämlich da einmal anfängt, dann ist es nicht mehr weit, dass man da weitermacht und da weitermacht und da weitermacht.
So ist es, ja. Noch einmal ganz kurz in die USA zurück. Im US-Wahlkampf geht es ja wirklich heiß her, inklusive ja. Trump-Attentat. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Was waren Ihre ersten Gedanken, Herr Hopf, als Sie vom Rückzug Joe Bidens erfuhren?
Erstens mal, dass es sehr unüblich war, wie das gemacht wurde. Äußerst unüblich. Erstens mal, Elon Musk wird ja vorgeworfen, ein Rechtsextremist zu sein. Gerade der Mann, der die letzte Plattform hat mit Twitter, jetzt X, die noch Free Speech bringt. Da können wir alle nur dankbar sein, dass dieser Mann das zulässt, weil da haben wir die Möglichkeit. Wir können aus dem gesamten Spektrum auswählen. Es gibt dort Meinungen, die werden diskutiert untereinander. Man kann Dinge posten, ohne dass es gleich zensiert wird. So, und aber jeder, der sich für Free Speech einsetzt, ist heute im rechten Lager und wird dorthin verordnet. So, und warum tut der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten auf Twitter eine Nachricht veröffentlichen, wo die Unterschrift, die darunter gesetzt wurde, nicht von ihm stammt? Das weiß man, weil Joe Biden nicht mit einem Strich unter der Unterschrift unterschreibt. Das haben viele Leute bestätigt und dort wurde es so gemacht. Ohne dass ein persönliches Statement kommt, dass man diese Menschen sieht. Wir wissen also gar nicht, ob er diese Entscheidung überhaupt getroffen hat. Die konnte von jemand anderem getroffen worden sein. Joe Biden lag irgendwo und hat geschlafen oder sonst irgendwas. Wir wissen, seine kognitiven Fähigkeiten sind jetzt auf einem, die waren schon seit vielen Jahren sehr, sehr gering. Der Mann hat seit vielen Jahren größte Probleme gehabt. Das wurde immer so getan, als bestünde das nicht. Da haben die Demokraten sich in einer Selbstverarschungsorgie regelrecht ersoffen, weil es war seit Jahren klar, dieser Mann läuft von der falschen Seite von der Bühne. Er liest im Teleprompter vor, dass er den I have to speak the sentence again. Er liest also vor, dass man ihm im Teleprompter sagt, er soll etwas akzentuieren oder das betonen. Dann liest er, ich soll es betonen. Er checkt einfach gar nichts mehr. Das war aber vor 3 Jahren schon so. Es war vor 3 Jahren schon so, dass es ihn furchtbar, er gestürzt ist immer wieder. Jetzt kann man sagen, okay, ein alter Mann stürzt. Ja, alles schön und gut, aber der hat so oft seit Jahren wirrestes Zeug rausgelabert und bei CNN haben sie sich hingesetzt und gesagt, seine kognitiven Fähigkeiten waren noch nie besser. Ich kenne ihn persönlich, der Mann ist so fit wie noch nie. Und plötzlich, wo wir das Debate hatten dann und alles auseinandergefallen ist, auch da hat man gesehen, jetzt wurde das Kommando freigegeben, man kann sich jetzt auf ihn stürzen, waren die Leute, die vorher immer gesagt hat, es ist der zweite Einstein, der ist so fit, der Joe Biden, die sich plötzlich über ihn hergeworfen haben. Das war ab einem Tag alles klar, Joe Biden wird jetzt abgesägt. Und dann haben sie plötzlich gesagt, ja, das geht ja gar nicht, ein Skandal, eine Schande, wie konnte er so auftreten? Der tritt seit Jahren so auf. Ja. Nur dieses Mal war es für die ganze Weltbühne zu sehen. Es konnte nicht mehr verdeckt werden. Mhm. Und deswegen, ich finde das alles sehr komisch, wie es gelaufen ist. Es kann auch sein, dass es einfach in dem Sinne ein Coup war. Seine eigene Pressestelle wusste nicht davon Bescheid. Es gibt ja eine Kette an Bewegungen, wenn ein Statement rausgegeben wird auf präsidialer Ebene, dann muss die Pressestelle davon Bescheid wissen. Die wussten nicht Bescheid. Also hat jemand oder etwas entschieden, jetzt wird zurückgetreten und im Zweifelsfall hat man es ihm 2 Tage später gesagt, der weiß ja morgens nicht mehr, wie sein eigener Name ist. Ja? Ja. Und was soll er dann machen? Dann die Entscheidung ist getroffen. Der macht auch nur, was ihm gesagt wird. Und das ist die Situation jetzt. Das ist, ich hätte nie gedacht, dass wir so einen spannenden Wahlkampf haben mit Attentatversuch, wer sich genau damit beschäftigt, da passt gar nichts zusammen. Es ist schlicht und ergreifend, das haben ganz viele Scharfschützen der US-Armee schon gesagt, es ist völlig unmöglich, dass dieser 20-jährige Schütze ohne Erfahrung auf ein Areal mit einer Langwaffe läuft, sich auf einem Dach platziert, eine Leiter hinstellt, hochklettert und dann mehrere Schüsse abfeuert und niemand merkt irgendwas. Aber dann wird er plötzlich erschossen natürlich, dann entdecken sie ihn in der Sekunde, wo er schießt und er ist tot, wir können ihn nicht mehr befragen. Thema ist beendet, bitte weitergehen.
Ja, und es gibt unzählige Videos, wo die Zuschauer gerufen haben.
Minutenlang.
Ja. Officer, dass der da oben.
Richtig.
Und wirklich minutenlang. Ja. Ja, und es war ja auch eine ziemlich inkompetente Truppe an Security Guards um den Präsidenten, sagen wir mal, um Trump herum. Also da, wie Sie sagen, da gab es unheimlich viele Unstimmigkeiten.
Passt gar nichts, auch bei der Befragung der Secret Service Direktorin Cheadle, die jetzt zurückgetreten ist, wurde sie ja ganz klar gefragt, gibt es Bandaufnahmen und Aufzeichnungen der ganzen Funkkommunikation untereinander? Sie sagte, ja, die gibt es. Wo sind diese Aufzeichnungen? Die sind weg.
Ah ja.
Ach, okay. Also genau der Teil, der beweisen könnte, dass sie seit Minuten Bescheid wussten, dass sie einen bewaffneten Schützen gesehen haben, der seine Waffe auf den Präsidenten, auf den ehemaligen und wahrscheinlich zukünftigen Präsidenten richtet. Und es wird nichts gemacht. Das würde sofort zeigen, dass es ein Inside-Job war. Und es ist aber leider alles verschwunden. Wir können nichts machen, ja. Und das hat die so ganz offen gesagt. Und es wurde auch gefragt, ob sie weiß, wie viele Patronenhülsen auf dem Dach zu finden waren. Sie sagte ja. Und wie viel sind es? Und dann sagt sie, sie wird keine Aussage dazu treffen. Ja, warum? Weil wenn man sieht, es gibt 8 Einschusslöcher, es sind aber nur 5 Patronenhülsen auf dem Dach. Ja, was würde das bedeuten? Es gab einen zweiten Schützen.
Richtig.
Also wird darüber nicht geredet.
Ja, ja. Ja. Noch ganz kurz, um dieses Thema abzuschließen, Was geht Ihnen durch den Kopf bei dem Gedanken Kamala Harris? Die Baerbock der USA?
Ich denke nicht so schlimm.
Nein?
Nee. Also Kamala Harris kann sicher 2 Sätze normal sprechen.
Okay, das ist ja schon mal was.
Und dann, deswegen lässt sie sich eigentlich da nicht mit Frau Baerbock vergleichen. Aber was geht mir da durch den Kopf? Ich hätte Ich hätte es nicht gemacht. Also wenn ich auf Seiten der Demokraten wäre, dann hätte ich die Lebenspartnerin von Barack Obama genutzt, weil sie deutlich beliebter ist. Kamala Harris ist laut Umfragen in der Vergangenheit die unbeliebteste Vizepräsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewesen. Also wozu installiere ich eine Person, von der ich weiß, dass sie innerparteilich schon sehr unbeliebt ist? Ich denke, es hat sicher damit zu tun, dass es kontrollierbar ist. Sie ist auch kontrollierbar. Sie hat sich hochgearbeitet innerhalb der US-Politik und angedient und somit viele Seilschaften. Es gibt also Möglichkeiten, Einfluss auf sie zu nehmen. Was denke ich darüber? Ich kann da wirklich keine 10-Tages-Prognose machen, weil wir wissen alle nicht, ob nicht innerhalb der nächsten Woche nochmal theoretisch ein Mordanschlag auf Trump verübt wird oder Richtig. Auf sie oder Biden stirbt. Wir wissen gar nichts. Wir leben in den verrücktesten Zeiten, die ich in meinem 40-jährigen Leben definitiv bisher erlebt habe. Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Und man kann wirklich nicht oft genug wiederholen, dass 2024 ein Schicksalsjahr eigentlich fast für die ganze Welt ist. Ja. Ein Schicksalsjahr auch bei uns. Schicksalswahlen stehen an, Migration, Wirtschaftskrise stehen als Themen ganz oben. Wie darf man sich das in Ihrem Leben, im Leben eines Selfmade-Millionärs vorstellen? Berührt einen diese Wirtschaftsthematik in irgendeiner Form oder kann man da total gelassen zu Hause sitzen, mit dem Söhnchen spielen und sagen, da draußen kann auch die Welt untergehen, uns wird nichts passieren?
Nee, weil ich lebe ja selber in dieser Welt und ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere. Ob ich jetzt vielleicht mehr Geld auf dem Konto habe und dann doch wieder viel weniger als andere, ja, es ist auch das ist nur eine Summe am Ende des Tages, ja. Also auch ich bewege mich hier und ich habe nichts davon. Selbst wenn ich profitiere davon, gehen wir mal davon aus, die Schere geht auseinander. Ich gehöre zu dem Teil, der nach oben geht und der andere geht nach unten. Ich will nicht in einem Land leben, wo andere Leute im Müll wühlen müssen, um Pfandflaschen rauszuholen, während ich im Rolls-Royce rumfahre. Ja, da habe ich nichts davon. Ich möchte eigentlich ein Land mit einem starken Mittelstand haben, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, dass es den anderen Leuten auch gut geht, weil wenn es denen gut geht, geht es mir gut. Deswegen, es ist sehr, sehr traurig, was passiert. Aber es sind auch Zeiten, das möchte ich auch den Leuten mitgeben. Wer jetzt denkt, jetzt sind sehr schlechte Zeiten, ja, die sind schwierig, aber wenn ich der Einäugige unter den Blinden bin, dann bin ich immer auch der König. Und wer ein Jugendlicher ist jetzt, keine Ahnung, irgendwo zwischen 15 und 25 und der sagt sich, was soll ich machen? Ja, wenn ich bereit bin, Leistung zu bringen heute, Dienstleister zu sein und zu verstehen, dass es von Dienen kommt, freundlich zu sein, ambitioniert, motiviert, mehr zu tun als die Leute, die von der Viertageswoche sprechen und chill mal, Bro, und nichts zu machen. Wenn ich sage, ich gebe jetzt Gas, dann bin ich viel weiter als zu einer anderen Zeit, weil da war das Playing Field so, dass es viele andere talentierte Leute auch gab. Heute gibt es diese nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenig Leute, die sagen, okay, ich gehe nicht mit der Masse mit. Gerade diese Leute, die sind für jeden Unternehmer interessant. Für mich sind die sehr interessant. Ich will Leute, die ambitioniert sind, die jetzt sagen, ich gehe nicht mit der Masse, ich kann viel arbeiten, ich will was erreichen in meinem Leben, ich will die extra Meile gehen. Und wer sich das sagt und das tut, der hat heute mehr denn je die Chance, erfolgreich zu werden. Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz, dass wir auch auf Ihre Kernkompetenz sozusagen eingehen. Kryptowährungen sind ja für viele unserer Zuseher ein absolutes Fremdwort oder etwas, womit man zunächst einmal gar nichts anfangen kann. Ich gehöre leider auch dazu, bin aber bereit zu lernen und bin sehr froh, dass ich Sie heute dazu fragen kann. Welche positiven Aspekte dieses alternativen Zahlungsmittels sehen Sie und was würden Sie Skeptikern oder Unwissenden darüber erzählen?
Also ich würde den Skeptikern sagen, dass die Skepsis auch teils berechtigt ist. Ja. Mhm. Es gibt der Bereich Kryptowährungen ist ein ganzes Universum. Ja. Bekannteste ist Bitcoin und vielleicht noch Ethereum. Die haben die höchste Marktkapitalisierung, da ist also das meiste Geld drin. Die würde ich sagen, das sind gute Investments. Und dann gibt es aber Tausende von sogenannten Altcoins für alternative Coins. Ja. Also es sind ja im Endeffekt alles digitale Währungen, die möglicherweise verschwinden werden, ja, weil das ein riesiges Abzockgeschäft auch ist. Ja. Diese Branche ist wie bei allem, da gibt es gute Dinge drin, Dinge, die Sinn machen, Dinge, die wahrscheinlich auch in der Zukunft bestehen werden. Der Bitcoin beispielsweise, würde ich sagen, ist so etwas. Das könnte noch in der Zukunft ein sehr wichtiges Zahlungsmittel sein und ein Wertspeicher, aber es gibt natürlich auch viel. Der Nachbar hat mir von dem Coin erzählt, der jetzt neu gemacht wird und der wird sich verzehnfachen und so. Da ist halt viel Zockerei unterwegs, ja. Und die Leute in der Masse neigen nun mal eben gerne zum Zocken. Mhm. Ob das die Penny Stock Aktie früher eben war, die 10 Cent gekostet hat und man hat gehofft, dass die auf $5 hochgeht. Das ist eben das, was heute im Kryptomarkt ist, diese Goldgräberstimmung. Deswegen sollte man sehr selektiv mit dem umgehen, was ausmacht. Und wie bei allem, wer sein Geld respektiert, der zockt nicht damit rum, sondern der versucht, sogenannte Blue Chips zu nutzen. Ein Blue Chip Aktie ist ein sehr sicheres Unternehmen. Microsoft, Apple, Facebook, Weltunternehmen, ja. Und das würde ich im Kryptobereich genauso anwenden und sagen, ich investiere nur in die größten Kryptowährungen, die am sichersten sind und lasse die Finger weg von dieser ganzen Spekulationsgeschichte, die darunter passiert.
Aber an wen soll sich jetzt ein Neueinsteiger wenden, wenn er sich mit dieser Thematik beschäftigen und möchte und darüber nachdenkt, so anzulegen?
Ja, er sollte sich als erstes mal bilden, wissen, was er eigentlich tut. Das ist oftmals ein Problem. Nehmen wir mal den Deutschen. Wenn es da um einen neuen Gebrauchtwagen geht, den er kauft, dann kann er sich komplett alles aufsagen. Was ist der Hubraum, PS-Zahl, wie ist das Fahrzeug ausgestattet? Er kennt sich hervorragend damit aus. Aber sobald es ums Geld geht, ist eine Wand da. Er macht etwas, tradet, spekuliert, ohne zu wissen, um was es eigentlich geht. Das ist eigentlich ein Oxymoron. Es ist total abstrus. Ich würde mich als erstes mal damit beschäftigen und bilden mit investieren, bevor ich in irgendwas einsteige und auf den Ruf meines Nachbars höre und dann eine gute Analyse nutzen. Das ist ja das, was wir machen. Wir sind ein Analyseunternehmen. Wir analysieren diese Märkte jeden Tag und benennen die Zeitpunkte, die möglichst optimal sind, einzusteigen, aber auch um wieder auszusteigen, um Gewinne zu realisieren. Das ist so unsere tägliche Arbeit, die wir machen.
Das heißt, wenn man sich Ihre YouTube-Videos regelmäßig anschaut, dann kann man auch in diese Thematik sich schon ein bisschen
definitiv
vertiefen. Ja. Ja. Was sind Ihre wichtigsten Ziele für die nächste Zeit, Herr Hopf?
Ein stabiles Umfeld für meinen Sohn aufzubauen und für meine Frau natürlich, also für die Familie, uns zu wappnen für die zukünftigen Zeiten, die sicher anspruchsvoll werden. Mhm. Unsere Firma weiter aufzubauen auf den internationalen Markt. Wir sind ja das größte Analysehaus kundenmäßig in Deutschland, wollen aber, ich betrachte den deutschsprachigen Raum, das ist ein See. Wir wollen aber an den Ozean und Ozean ist der englischsprachige Markt. Und um eben auch da, das ist Diversifizierung, Aufteilung von Risiko, das kann ich ja auch unternehmerisch so betrachten. Wenn ich nur in Anführungszeichen Deutschland, Österreich und die Schweiz als möglichen Kundenstamm habe, die eben Deutsch sprechen, somit verstehen können, was wir machen, dann ist das auch ein Klumpenrisiko, ja, weil die deutsche Wirtschaft positioniert sich nicht gerade so, dass ich sagen würde, die hat glänzende Aussichten für die Zukunft. Und deswegen wollen wir den Weltmarkt erobern, hört sich jetzt so an, aber wir wollen ihn auf jeden Fall, wir wollen uns dort auch unseren Fußabdruck hinterlassen und wir starten demnächst den gesamten Service, den wir auf deutschsprachig anbieten, auch auf Englisch anzubieten, dieses Jahr noch.
Okay. Wie gehen Sie, wenn es diese gibt, mit Rückschlägen um?
Es gibt immer Rückschläge. Ich denke, jeder Mensch und Unternehmer hat Rückschläge. Wie gehe ich damit um? Mhm. Mund abputzen und weiter. Ja, das ist, Rückschläge sind ganz normal. Das ist, denke ich, ich habe mir ein sehr dickes Fell zugelegt auch, weil wir auch immer wieder Rückschläge hatten. Das ist völlig, als Unternehmer, wir haben jetzt knapp 40 Mitarbeiter, 3 Standorte. Da gehen Leute, da gehen auch Leute, die, wo man es vielleicht nicht gut findet, da passieren Dinge, da fällt mal, hat mal irgendeinen Softwarefehler, dann klappt's nicht, dann fällt einem Umsatz, weil der nicht gebucht wurde und so weiter. Es gibt ständig Dinge und jeden Tag hat man auch ein bisschen Angst immer. Ja. Also der Unternehmer, der sagt, er hat keine Angst vor Versagen, den möchte ich gerne mal sehen. Also selbst wo wir schon hohe Millionenumsätze gemacht haben und sehr viel Geld verdient, wache ich teilweise immer noch nachts auf und denke mir, oh Gott, was, morgen geht alles unter. Ja, das ist einfach ein Unternehmer, der so viele Dinge im Kopf haben muss, der ist in einer gewissen Grundspannung drin und somit sind das ständige Rückschläge, aber man lernt entweder damit umzugehen oder eben nicht. Und das unterscheidet dann eben den Erfolgreichen vom Erfolglosen.
Haben Sie nicht unter anderem zum Beispiel auch davor Angst, das ist ja eine digitale Welt, in der all das aufgebaut ist, wovon Sie leben? Wenn das große Blackout kommt oder irgendeine wirklich weltweite Störung, wir hatten es jetzt mal vorige Woche, glaube ich, in Ansätzen. Mhm. Was macht das mit Ihnen? Macht Sie das unruhig zu wissen, dass es da irgendwie auch mal plötzlich alles schwarz sein könnte?
Nee, es macht mich nicht unruhig, weil ich kann theoretisch morgen auch auf einer Bananenschale ausrutschen und dann bin ich tot. Also wenn ich so durch die Welt laufe, das ist, ich denke, es besteht auch die Möglichkeit, dass wir einen Atomkrieg haben. Ja? Die ist wahrscheinlich in den letzten Jahren noch nie ansatzweise so hoch gewesen wie jetzt und trotzdem wache ich nicht morgens auf und schaue, ob der Atompilz schon hochsteigt, sondern das Leben läuft so schnell an einem vorbei. Ich will meine Zeit möglichst auch genießen und wahrnehmen. Und deswegen, es gibt immer Gefahren. Ja. Aber das ist wie beim Anlegen. Ein Anleger, der sagt ständig, ich ziehe mein Geld aus dem Markt, weil theoretisch kann es morgen crashen. Der Crash wird uns seit 15 Jahren vorhergesagt. Wir haben jetzt den stärksten Bullenmarkt in der Geschichte der Menschheit, also in der Geschichte der Börse, sollte ich sagen, gehabt. Und immer wurde einem gesagt, jetzt raus, der Euro geht unter. Wie oft sollte der Euro schon untergehen? Ne? Der Euro, Hyperinflation, alles geht pleite. Das wurde schon 10.000 Mal gesagt von den Crash-Propheten. Ja? Und die Crash-Propheten haben sicher irgendwann mal recht, dann kommt wieder ein Crash, aber danach steigt es eben wieder weiter. Das haben wir auch beim Corona-Crash gesehen, der sogenannten V-förmigen Erholung. Das eine V ging so runter, dann haben alle gedacht, jetzt geht's noch viel weiter runter. Und dann kam der Raketenstart nach oben. So, wer da, und das ist ja meistens so, am Boden verkauft aus Angst, der verpasst riesige Chancen. Und deswegen, es gibt einen tollen Börsenspruch, der für so vieles im Leben zählt und der heißt, Time in the market beats timing the market. Also Zeit im Markt schlägt die zeitliche Abwägung. Wenn ich also einfach nur mit meinem Arsch da sitze, einfach nur warte, dass Märkte steigen, weil das ist es, was sie tun. Märkte steigen. In der Geschichte der Börse, wenn ich mir den großen Chart anschaue, des S&P 500, dann ist das eine Linie nach oben. Und zwischendrin sind die größten Crashs, die wir jemals erlebt haben. Und jedes Mal, wenn man mittendrin stand, hat man gedacht, jetzt geht die Welt unter. Wenn ich es mir aber nach außen gezoomt auf Jahrzehnte anschaue, dann sind das ganz kleine Zacken quasi drin in einer gigantischen Aufwärtsbewegung. Also was war jetzt klüger? Jedes Mal bei einem Crash Panik zu haben und mit allem rauszugehen oder auf das zu setzen, was schon immer passiert ist, eine gigantische Aufwärtsbewegung. Und das, so ist die Einstellung auch, wenn ich auf die Medien schaue oder auf andere Dinge. Sicher, es gibt Gefahren, ohne Frage, aber dem Mutigen gehört die Welt und nicht dem Verängstigten, ja.
Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, ne? Wie man so schön sagt. Ja. Also einen langen Atem bewahren, das würden Sie empfehlen. Eine Frage, die ich allen unseren Gästen stelle, ist, wenn Sie 3 Dinge in der Welt mit einem Fingerschnippen ändern könnten, für welche 3 Dinge würden Sie sich entscheiden, Herr Hopf? Sie dürfen nicht kurz nachdenken.
Ja, ich weil es gibt vielleicht auch Dinge, die würde ich nicht aussprechen, aber ich würde definitiv direkte Demokratie, wenn es ginge, wenn ich der Entscheider der Welt wäre, dann würde ich direkte Demokratie einführen, dass die Mehrheit abstimmen kann nach Schweizer Vorbild. Ja? Schweiz ist das letzte Land unseres Planeten, das noch direkte Demokratie hat, verankert in der Verfassung. Das würde ich machen, denn dann würden sehr viele Dinge, die umgesetzt werden, einfach nicht umgesetzt werden. Und andere wiederum, das müsste man akzeptieren als echter Demokrat, dass vielleicht auch Dinge umgesetzt werden, die mir nicht gefallen. Aber das passiert ja jetzt schon die ganze Zeit. Es werden nur Dinge umgesetzt, die ich so nicht für richtig halte, ohne dass ich darauf Einfluss habe. Das wäre definitiv etwas. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dem Souverän, das Volk, wieder die Möglichkeit gibt, sich sein eigenes Schicksal mitzugestalten. Und was würde ich noch sonst verändern?
Gibt so viel, ne?
Es gibt sicher viel. Ich würde sagen, ich würde das Sozialsystem definitiv zurückfahren, denn ich glaube, meine Lebenseinstellung ist, jeder bekommt das im Leben, was er sich verdient hat. Ja? Und wenn ich jemandem etwas gebe, wofür er aber nichts getan hat, also alles ist Energie, wenn ich ihm hier etwas gebe, er hat aber nicht die Gegenleistung erbracht, dann ist das nicht gut, das ist karmisch gesehen auch nicht das Richtige. Ja? Jemand sollte leisten und dafür bekommt er dann eine Gegenleistung. Ja? Das ist ein richtiger Ausgleich, das harmoniert auch miteinander. Und was wir in der Welt machen, ist heutzutage einfach nur noch Geld überall hinschicken, ja, Bürgergeld, hier Geld, der macht nichts, aber er kriegt das züchtet eine Gesellschaft herbei, die nicht mehr nach dem Leistungsprinzip arbeitet. Und das führt zu sehr vielen Dingen, die wir heutzutage sehen, ja, dass wir eben nicht mehr der Erfindungsreichtum, die Leistung im Allgemeinen, wenn wir das vergleichen mit unseren Großeltern noch, was die geleistet haben, die nur Brot und Wasser nach dem Krieg zu essen hatten, Stein für Stein wieder ein Land aufgebaut haben und wieder zu einer Wirtschaftsmacht gemacht haben, dann sehe ich uns da sehr weit entfernt heute. Und ich würde sagen, das Leistungsprinzip hochhalten, finde ich auch sehr wichtig. Ja.
Ich glaube, wir sind erst bei 2, aber wir können es auch dabei belassen, wenn Sie wollen.
Wir belassen es dabei.
Sehr gerne, Herr Hopf. Eine Frage noch, das, was mich wirklich sehr interessiert, ist, sind Sie in einer Weise spirituell oder gläubig?
Ja, ich bin jetzt kein kirchengläubiger Mensch. Also ich gehe gerne in eine Kirche rein, da ist es schön ruhig. Und zünde auch mal eine Kerze an, aber Pfarrer und ihre Neigungen sind nicht wirklich etwas, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gläubig. Ich glaube an Gott, an eine höhere Macht und ich bete auch, aber eben nicht einem Buch folgend, das mir erklärt, wie das zu laufen hat und wie ich das zu machen habe, während ich sehe, dass die hinter dem Buch stehen, sich in ständiger Sünde ergeben, ja, und Dinge machen, die ich nicht für gut halte. Deswegen würde ich sagen, ja, ich bin gläubig, aber ich bin auch Christ, aber mir bedeutet die Kirche per se nichts.
Was bedeutet Ihnen am allermeisten im Leben?
Freiheit. Freiheit. Das ist, denke ich, auch mein unternehmerisches Streben heutzutage, dass ich sage, ich denke, Freiheit war noch nie so wichtig wie heute. Wir sehen, die Restriktionen, Bürgerrechte werden immer mehr eingeschränkt. Alles im Namen der Demokratie. Zum Schutze der Demokratie nehmen wir dir deine Rechte weg. Und wenn ich das verhindern möchte, dann brauche ich Geld. Ich brauche Liquidität, um beispielsweise in ein anderes Land gehen zu können, wenn ich das möchte. Oder verreisen zu können, einfach Optionen zu haben. Geld bedeutet nachher nichts anderes als Freiheit. Das ist die Definition für mich für Geld. Ja. Es ist für mich nicht wichtig, mir irgendwie Luxussachen zu kaufen. Das ist nett, alles schön. Aber am Ende des Tages will ich Optionen haben. Ich will in der Lage sein, wenn ich sage, das sind schlechte Bedingungen für mein Kind. Dort hat es viel bessere Bedingungen, dann kostet mich das etwas. Und das ist mein Streben. Darauf ist mein unternehmerisches Streben auch ausgelegt, mir möglichst viel Freiheit für die Zukunft zu geben.
Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, Herr Hopf. Ich bedanke mich von Herzen für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich darf auch Ihnen als Erinnerung an dieses Gespräch unsere Tasse als Geschenk mitgeben, dass Sie ab und zu wieder an uns denken. Und der Kaffee, den Sie trinken können, den können Sie natürlich auch bei uns im Auf1-Shop bestellen. Wir werden das gleich einblenden. Herr Hopfen, nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war uns wirklich eine große Freude.
Sehr gerne.
Ihnen einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.